Ja, starten wir jetzt mit unserer ersten Podcast-Serie. Nee, Folge nennt man das ja. Ja, wir haben uns gerade schon so ein bisschen unterhalten. Also wir, das sind Valentin Altburg und ich, Henrike Haase.
Ja, hallo.
Genau, wir haben uns nämlich überlegt, wir starten jetzt einfach mal und machen das einfach mal, einen Podcast. Und wir freuen uns, dass ihr euch das anhört. Und wir planen das jetzt mal so für ja maximal 45 Minuten, wo wir euch ein bisschen erzählen, warum, wieso, weshalb dieser Podcast, was hat es damit auf sich und dass wir das auch nutzen, um uns so ein bisschen kennenzulernen, denn wir kennen uns tatsächlich eigentlich auch gar nicht so richtig und unterhalten uns auch so ein bisschen über unsere Fellow-Zeit, unser Alumni-Dasein und so weiter.
Ja, Henrike, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich bin auch total gespannt. Ich selber bin nämlich eine totale Podcast-Jungfrau und bin sehr gespannt, wie wir das hier gemeinsam managen werden. Warum gibt es denn überhaupt diesen TFD-Alumni-Podcast?
Ja, den gibt es jetzt, weil wir auf dem Alumni-Summit, der jetzt im September stattgefunden hat, die Idee hatten, dass es doch eigentlich toll wäre, mehr Einblicke zu bekommen in das, was Alumni eigentlich machen. Weil es gibt ja eine wahnsinnige Bandbreite an Aktivitäten, an Berufen, an Expertise, an Themen, die da in diesem Netzwerk vorhanden ist. Und man sieht sich vielleicht alle 2 Jahre mal und dann ist es auch schön, wenn man irgendwie die Leute trifft, die man irgendwie lange nicht gesehen hat und sich mit denen unterhält und vielleicht hier und da den anderen Smalltalk hat, aber nie wirklich die Gelegenheit hat, eigentlich andere Menschen auch kennenzulernen oder auch zu hören, was sie so bewegt, was sie mit ihrer was die Fellow-Zeit mit ihnen gemacht hat und was sie aktuell tun. Und da ist der Podcast eigentlich ein super Medium, um überhaupt mal Geschichten zu hören und zu erfahren, was machen eigentlich die anderen Menschen, die auch mal 2 Jahre an einer Schule gearbeitet haben.
Und verbindest du damit konkrete Ziele? Also was würdest du dir wünschen? Was sind so deine Erwartungen an den Podcast insgesamt und auch vielleicht an unsere allererste gemeinsame Folge hier?
Ja, also zu den Zielen fände ich es schön, dass die Alumni sich untereinander besser kennenlernen und dass wir dadurch auch eine Community stärken, die an eine übergeordnete Vision von Bildung und Chancengerechtigkeit glaubt. Also das heißt, ich würde mir wünschen, dass dieser Podcast bildet, dass er inspiriert, dass er auch konfrontiert, dass wir Herausforderungen benennen, Lösungen denken und vielleicht auch Veränderungen dadurch anstoßen können für mehr Chancengerechtigkeit im Bildungssystem über diese Art von Austausch.
Cool. Und wenn ich das mal so ein bisschen aufgreifen darf, was du gesagt hast, eine der Dinge, die mich immer sehr beeindruckt auch an der Organisation Teach First Deutschland, ist das, was wir jetzt hier einfach mal anfangen zu leben, nämlich, dass wir uns eigentlich überhaupt nicht kennen und dass man auf Leute trifft, die in der Regel auch aus völlig unterschiedlichen Hintergründen, sowohl bildungsmäßig als auch sonst, zusammenkommen und man ganz, ganz schnell immer also einen gemeinsamen Nenner findet. Ich weiß gar nicht, wie das eigentlich gelingen kann. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend für eine Organisation, dass es sozialen Kleber gibt, der uns zusammenhält, obwohl wir eigentlich noch überhaupt keine gemeinsamen Erfahrungen gesammelt haben. Das ist, widerspricht eigentlich jeglicher Erfahrung, die ich sonst im Leben mache, wo es immer ganz viel auch gemeinsam geteiltes Glück und Leid braucht, um irgendwie sich auch gegenseitig zu vertrauen. In den TFD-Kontext funktioniert das ja total oft auch ohne diese gemeinsamen Vorerfahrungen, dass man sofort anfängt, gleich in eine gleiche Richtung zu denken und zu ticken. Ich finde es eigentlich ein ganz cooles lebendes Beispiel, dass wir das jetzt einfach mal so starten. Was machst du denn eigentlich aktuell und warum machst du das, was du machst aktuell?
Also aktuell arbeite ich an der Uni, mache dort Karriereberatung, nennt sich das, für internationale Studierende. Also das heißt, ich gebe Seminare und Workshops für internationale Studierende, die gerne in Deutschland berufliche Erfahrungen sammeln möchten. Und nebenbei habe ich eine Radiosendung hier auf einem Lokalsender in Göttingen. Und da interviewe ich immer Leute, die ich irgendwie inspirierend und spannend finde. Deshalb habe ich auch so eine Affinität zum Podcast, weil ich das irgendwie schön finde, mir Geschichten von anderen Leuten anzuhören und auch zu hören, wie sie so ticken und was sie so bewegt.
Genau. Und wie sieht da so eine typische Arbeitswoche von Henrike Haase aus?
Eine typische Arbeitswoche. Die ist eigentlich aktuell relativ entspannt. Also ich sag mal, ich stehe so gegen ja, 7:15 auf, dann mache ich mich ganz entspannt auf den Weg zur Arbeit gegen 8:30. Ich halte so, ich sag mal, einen Vortrag pro Woche, habe dann so 2-3 Workshops vielleicht, habe so eine Sprechstunde, wo Leute einfach hinkommen. Einen Tag die Woche bin ich mindestens im Radio abends, um irgendwie Sendungen vorzubereiten, Sendungen aufzunehmen, Sendungen zu schneiden, mit Leuten dafür zu sprechen. Und Hase läuft dann auch in der Freizeit so ein bisschen zum Ausgleich, also in echt sozusagen.
Und Hase läuft heißt auch deine Sendung im Radio?
Genau, die heißt auch Hase läuft, weil mit dem Namen kann man ja einiges an Wortspiel betreiben.
Sehr gut. Und was wäre, also ist diese, die Arbeit, der du nachgehst und auch die Arbeitswoche, hat die ein irgendetwas TFD-spezifisches? Hat die irgendwas zu tun mit deinem Einsatz in der Schule? Oder wäre das ohne den Einsatz alles genauso gelaufen?
Das denke ich eigentlich nicht. Also ich glaube, gerade wenn man irgendwie pädagogisch-didaktisch arbeitet, ist es immer so, dass das im Hinterkopf ist. Und sei es, man plant einen Workshop, dass man genau weiß, wie finde ich den motivierenden Einstieg, wie mache ich die Sache am Ende rund und welche Methoden kann ich einsetzen, um möglichst viele Personen zu erreichen. Und ich glaube, gerade dieses Motivieren an Menschen glauben, wenn sie vielleicht unsicher sind über ihre berufliche Zukunft, da Bestätigung brauchen oder jemanden, der einfach nochmal kritisch nachhakt, ist das irgendwie was, was ich ohne diese TFD-Erfahrung wahrscheinlich nicht wirklich so gut umsetzen könnte oder wo mir auch einfach dieses Mindset fehlen würde, dass ich einfach auch weiß, wenn man an die Leute glaubt und ihnen ganz viel Vertrauen schenkt für das, was sie machen möchten, dass dann auch wirklich dabei was Schönes entstehen kann. Das habe ich viel mitgenommen aus dieser Zeit an der Schule.
Kannst du dich denn eigentlich noch daran erinnern, warum du dich überhaupt dafür entschieden hast, 2 Jahre als Fellow an eine Schule zu gehen?
Das war total zufällig. Ich war einfach bei Facebook. Ich hatte meine Masterarbeit abgegeben und dann hatte eine Kommilitonin mich getaggt bei Facebook. Ich glaube mal so ein typischer Aufruf. Hallo Henrike, hast du dich nicht lustig bei Teach First Deutschland zu bewerben? Und ich kannte das nicht und dachte, ach, wo verlinkt sie mich denn da? Und habe mir das angeguckt und dann habe ich das durchgelesen und dachte, oh, das klingt ja super, da bewerbe ich mich. Und dann habe ich mich beworben und dann hat das geklappt. Und das war tatsächlich mehr so eine Bauchentscheidung, dass ich das gelesen habe und mich irgendwie relativ schnell damit identifizieren konnte.
Das ist interessant, weil ich erinnere das bei mir nicht ganz ähnlich. Ich habe erfahren davon, von diesem Programm, von der Idee. Ich bin ja 2010er Fellow, also da war das Programm noch ganz neu. 2009, glaube ich, ja gestartet und gab auch noch gar nicht so viel, in Deutschland noch gar nicht so viel Erfahrungswerte. Und ich habe von der Idee gehört und fand die gleich so, super gut und konnte mir aber noch gar nicht genau vorstellen, was das dann in der Praxis auch für mich bedeuten würde. Und habe mich dann beworben und eigentlich war das der Aufhänger, der Bewerbungsprozess selbst, war der Aufhänger, dass ich davon total überzeugt war, weil ich die Leute kennengelernt habe, die diese Idee gehabt haben, nach Deutschland gebracht haben, in Deutschland auch groß machen wollten und ja immer noch wollen. Mich hat damals dieser Bewerbungsprozess eigentlich total davon überzeugt, dass das nicht nur eine gute Idee ist, sondern dass da auch begeisterte Leute hinter stehen, die das ganz ernst meinen. Aus einer guten Idee auch einen wirklichen Wirkungsgrad erzielen wollen. Und hatte mich nach dem Bewerbungsgespräch ehrlich gesagt ganz schlecht gefühlt, weil ich das gar nicht selber auch so schon vor dem Tag, dem Bewerbungstag, so in mir so bewusst gemacht hatte, wie viel Bedeutung das eigentlich für viele Schülerinnen und Schüler in Zukunft haben kann und haben wird. Und bin da irgendwie weggefahren von dem Bewerbungstag und habe gedacht, verdammt, ich will das unbedingt machen. Also ich will irgendwie Teil von dieser Bewegung sein, ich will in der Lage sein, das Leben von vielen Schülerinnen und Schülern möglichst mitprägen zu können. Ich weiß noch, wie ich so unglaublich froh war, als die Zusage kam, dass ich da mitmachen darf. Und das ist ja jetzt ja schon echt viele, viele Jahre her, aber diesen Tag, den vergesse ich, glaube ich, nicht. Also es war schon irgendwie so was Besonderes, weil ich selber gespürt habe, dass ich da etwas mitbewegen kann und dass daraus jetzt auch in Deutschland, aber ja auch weit über Deutschland hinaus, so eine große weltweite Bildungsbewegung geworden ist, wo es so viele Leute gibt, die in diese Richtung ganz ähnlich denken und ticken. Das, finde ich, macht den ganzen Gedanken ganz groß. Also man ist gar nicht mehr allein, sondern man lernt immer wieder neue Leute kennen, die sich ganz ähnlich fühlen und ganz ähnlich diesbezüglich ticken. Und allein jetzt in den letzten 10 Jahren für TFT ja auch unglaubliches Antrieb für so eine Podcast-Idee. Wie gesagt, ich habe da überhaupt gar keine Erfahrung mit, aber ich glaube, dass das vollkommen richtig ist, was du sagst, dass man coole Geschichten damit erzählen kann, die wiederum anderen vielleicht auch in ihrer Situation helfen. Also gar nicht nur für den Alumni-Kreis so einen Podcast zu machen, die TFT gut kennen, sondern vielleicht auch darüber hinaus zu denken und zu sagen, jemand, der damit liebäugelt, der sich informieren will, was macht denn 2 Jahre an der Schule mit mir darüber hinaus? Vielleicht ist auch für den so ein Podcast in Zukunft eine hilfreiche Informationsquelle, wenn er die Geschichten hört, wie zum Beispiel deine, meine und viele andere, was nämlich auch ich sofort unterstreichen würde, was du gesagt hast, ist, dass mein Leben jetzt ganz anders aussehen würde, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte.
Was machst du denn aktuell?
Ich bin Bundestrainer im Hockey. Ich bin nach meinen 2 Jahren an der Schule bei TeachFirst geblieben, und zwar in einer Rolle als Trainer, die mir ermöglicht hat, so ein bisschen die Erfahrung, die ich gemacht habe in diesen 2 Jahren an der Schule, in denen ich immer wieder auch ganz kläglich gescheitert bin mit meinen Versuchen, diese Erfahrung, die ich über die 2 Jahre machen konnte, weiterzugeben an die nächste Fellow-Generation. Ich selber war an einer Grundschule, was damals ein Pilotprojekt war und mich auch wahnsinnig gefordert hat. Ich war irgendwie in die Schule gekommen und hatte so gedacht, ich rock das Ding, und die Schüler sind alle total happy, dass der Valentin da in diese Schule kommt, und auch dankbar, dass ich da irgendwie diese 2 Jahre auf mich nehme. Die Erfahrungen waren dann ganz andere. Ich hatte auch so das Bild, ich bin einfach ein mega guter Lehrer. Und das läuft von Anfang an, ne? Der Hase läuft so ungefähr. Aber bei mir lief eigentlich gar nichts. Und das war auch wirklich eine krasse neue Erfahrung für mich, also mich selber so überschätzt zu haben und auch dann so tief zu fallen und überhaupt nicht richtig zu wissen, wo ich eigentlich anfangen soll. Und diese Erfahrung auch, also nicht nur, Gott sei Dank, nicht nur Scheitererfahrung, sondern auch Best Practices weiterzugeben an die nächste Generation, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich bin dann in diesem Trainerbereich geblieben und bin jetzt seit 6 Jahren hauptamtlich Bundestrainer für den Nachwuchs, inzwischen auch immer mehr den Erwachsenenbereich im Hockey. Da hast du natürlich ganz ähnliche Führungsaufgaben, auch mit total unterschiedlichen Vorzeichen als an einer TFD-Schule. Und mein Führungsstil, aber auch vor allem meine Denkweise hat sich durch den Einsatz extrem verändert. Also ich konnte auch, glaube ich, das Trainerwesen, das ganze Trainerwesen im Deutschen Hockeybund, konnte ich extrem mitprägen durch TFD-Einfluss. Also sowohl die Erfahrungen, die ich an der Schule gemacht habe, und was es zum Beispiel bedeutet, Menschen zu motivieren, die von sich aus erstmal gar keinen Sinn daran sehen, etwas zu tun, als auch aber diese wahnsinnig lösungsorientierte Denkweise, die ich immer sofort mit TeachFirst Deutschland verbinde, also auch mit dem ganzen Team, mit allen Fellows, dass man nicht lamentiert, sondern guckt, wo kann ich eigentlich anpacken und wie kann ich eigentlich anfangen. Und das ist in einem Sportverband gar nicht selbstverständlich, denn auch so ein Sportverband ist sehr traditionell, manche sagen auch rückständig. Und gerade Hockey ist eine sehr erfolgreiche Sportart. Und in erfolgreichen Sportverbänden ist es noch schwieriger, Dinge zu verändern und auf den Weg zu bringen. Und ich hätte, glaube ich, schon lange aufgegeben, wenn ich nicht diese Lösungsorientierung von TeachFirst gelernt hätte, auch verinnerlicht hätte und die mich immer wieder neu motiviert, in Lösungen zu denken und nicht in Problemen. Und auch deswegen kann ich das, was du sagst, total nachvollziehen, dass der Einsatz in der Schule auf ganz verschiedene Arten und Weisen mein heutiges Dasein und Leben prägt. Also ich bin dadurch schon auch ein anderer Mensch geworden.
Wie ist das denn für das Team, mit dem du arbeitest, oder deine Kollegen? Wissen die, dass du TeachFirst gemacht hast? Und Wenn ja, was hast du denen erzählt, was du da gemacht hast eigentlich?
Ja, also die wissen das in der Regel schon. Ich versuche vor allem auch immer wieder die jungen Nationalspieler auch an Teach-First-Schulen zu bekommen, dass sie einfach mal einen Tag dort mitlaufen mit einem Fellow, sich das angucken, weil der Hockeysport und auch mein vorheriges Leben ist schon auch eine Blase. Also eine der für mich wirklich prägendsten Erlebnisse war, dass ich bin selber Hamburger und war in Neu-Allermöhe hier in einem Stadtteil am Rande von Hamburg an einer Grundschule eingesetzt, dass es in meiner Stadt Schulen gibt, an denen es so abläuft. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Das hätte ich mir ehrlich gesagt, für die total die Fantasie, mit welchen Schwierigkeiten Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsam Bildung angehen. Da war ich, also ja, da hat sich eigentlich eine ganz neue Welt eröffnet. Und ich möchte eigentlich gerne immer wieder auch unseren Jungs diese Welt mal zeigen, also wie es eben auch sein könnte. Weil das, was ja wirklich das Ungerechte in unserer Gesellschaft ist, ist, dass im Moment noch viel zu sehr die Herkunft darüber entscheidet, wie dann eigentlich auch der weitere Bildungsweg funktioniert. Und das Hockey-Klientel ist aktuell noch ein Bildungsbürgertum. Also das sind alles Leute, die gar nicht darüber nachdenken, ob sie Abitur machen oder studieren, sondern wo das in ihrer Familie schon in der Regel wirklich ganz selbstverständlich ist und wo das auch gar nicht mehr hinterfragt wird. Deswegen erzähle ich viel aus dieser Zeit an der Schule, auch vor dem Hintergrund, dass es ganz wichtig ist, dass wir alle erstmal verstehen, dass Motivation etwas ganz Besonderes ist. Also du hast ja vorhin mal gesagt, du würdest gerne, dass der Podcast begeistert und inspiriert. Und wenn man aus dem Leistungssport oder im Leistungssport arbeitet wie ich, dann ist das schon ein Geschenk, dass viele Leute von sich aus wahnsinnig motiviert sind und begeistert und selber inspiriert sind, weil sie sich das ja auch ausgesucht haben und in der Konsequenz natürlich andere mitziehen und mitbegeistern. Und in einem Umfeld zu arbeiten, in dem das gar nicht der Fall ist und in dem es gar nicht so viele Menschen gibt, die von Anfang an irgendwie sagen, ich gehe voran und mal gucken, wer mitkommt. Das ist eine super wichtige Erfahrung, um auch die Verantwortung zu verstehen, die jeder von uns hat, wenn er das Gefühl hat, ich habe etwas, was mich begeistert und ich kann da andere vielleicht mitnehmen auf diesem Weg und Vorbild sein oder Mentor werden oder so. Deswegen versuche ich immer, diese verschiedenen Welten ganz nah aneinander zu bringen. Versuche auch diesen TFD-Gedanken, deswegen bin ich sehr dankbar, dass du heute mit mir diesen Podcast machst, diesen TFD-Gedanken auch in meinem Leben so stark wie möglich zu verankern, dass das mit dem Ende der 2 Jahre an der Schule auf keinen Fall aufhört, mich weiter zu bewegen.
Gibt es da noch Kontaktpunkte? Also ich sag mal, mir passiert das manchmal noch, dass mir eine Schülerin oder ein Schüler mal schreibt oder dass ich mal aus dem Kollegium noch mal was mitkriege. Und das finde ich immer total schön, dass es da immer noch so Verbindungen gibt, die mich auch immer wieder daran erinnern, wenn ich das eben vergesse, dass es auch andere Realitäten gibt als die, in denen ich jetzt lebe. Ist das bei dir auch manchmal noch so?
Ja, leider überhaupt nicht. Ich habe damals in der Grundschule eine dritte Klasse übernommen und also dritte und vierte Klasse habe ich diese Schüler begleitet, die dann in der Konsequenz logischerweise auch auf eine ganz andere Schule gekommen sind, weil die Grundschulzeit vorbei war. Und für mich war das damals unglaublich emotional. Ich konnte nur ganz schwer überhaupt Abschied nehmen. Meine Klasse hat für mich da so ein Theaterstück zum Abschied aufgeführt. Das werde ich auch nie vergessen. Ich habe unglaublich rumgeheult. Das war ganz peinlich. Ja, und auch für, Schüler, auch für die Schüler etwas irritierend. Denn ich war sonst eigentlich auch mal so der strenge Lehrer. Aber das war so unglaublich, das zu begleiten, wie die sich in den 2 Jahren entwickelt haben und zu wissen, wie schwer das auch fällt, dann so ein Theaterstück gemeinsam einzuüben und dann auch zu proben. Es war so unglaublich toll, wie sie das gemacht haben, dass ich erstmal selber so einen emotionalen Abstand brauchte von der ganzen Sache und eben auch nicht so die leichte Möglichkeit gehabt habe, wieder zurück an die Schule zu gehen und meine alte Klasse zu treffen und die mal wieder zu besuchen, weil die eben in alle unterschiedlichen Schulen aufgebrochen sind. Und deswegen probiere ich persönlich immer ganz viel den Kontakt zu, Teach for Deutschland zu halten, ob das über Auswahlgespräche ist, wo ich versuche zu unterstützen, wenn die Zeit es zulässt. Der Alumni Summit hat wieder total den TFD-Akku aufgeladen und mich wieder daran erinnert, dass das eigentlich noch viel mehr passieren sollte und auch passieren kann. Ich bin außer diesem Jahr Mentor von Akash, einem Fellow in Hamburg. Das sind eigentlich so auch für mich immer wieder die Möglichkeiten, an dieser Vision, also einen kleinen Teil vielleicht zu dieser Vision auch weiterhin beizutragen. Weil das, was mir eben auch sehr bewusst geworden ist, was ich auch ganz großartig an dem Programm Gedanken finde, ist, dass die 2 Jahre eben ein Auftakt sind zu dem Wirken unserer ganzen Bewegung. Und dass wir wahrscheinlich auch über die 2 Jahre hinaus als Alumni wahnsinnig viel in Bewegung setzen können, wenn uns die Zeit das möglich macht. Und das ist natürlich immer der leider gar nicht so einfach, das Ressourcenproblem. Und jedes Mal, das ist auch für mich interessant, wenn ich mir die Zeit nehme, dann bin ich super dankbar dafür und denke danach, ich müsste das eigentlich viel häufiger machen.
Das ist auch ein gutes Stichpunkt mit dem Thema Zeit, weil ich das echt interessant finde, dass du so einen wahnsinnig spannenden Beruf hast, weil der klingt einfach mal schon total krass, dass du Bundestrainer bist. Du warst ja auch bei Olympia in Rio, hast da mit der Herrenmannschaft ja auch Bronze geholt. Und wie sieht denn eigentlich so ein Tag von dir aus? Oder ja, womit beschäftigst du dich in der Woche so?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt die Saisonphase für die Nationalmannschaft. Da bin ich eigentlich nur unterwegs. Also jetzt im Sommer, wenn die Bundesliga in Deutschland pausiert, dann ist sozusagen das Zeitfenster für die Nationalmannschaft. Dann sind auch die Turniere. Wir hatten in diesem Jahr Europameisterschaft. Und dann ist es ganz viel Reiserei, auch durch die ganze Welt. Hockey hat inzwischen eine professionelle Weltliga geschaffen, so dass das Ganze durch die Gegendreisen sich nochmal extrem verstärkt hat in unserem Sport. Und das ist die eine Phase, die macht mir eigentlich am meisten Spaß. Dann arbeite ich nämlich wirklich als Trainer, so wie man sich das vielleicht auch landläufig vorstellt, auf dem Platz mit den Jungs zusammen. Und dann gibt es die Phasen, in denen das alles vorbereitet und nachbereitet wird, in denen sozusagen aus so einer Führungsaufgabe ganz viel Management hinzukommt. Und dazu gehört, dass wir im Hockey keine Profisportart sind, das finde ich auch richtig gut, sondern die machen alle eine duale Karriere. Und das ist eigentlich auch das, was mir am allermeisten Spaß macht an dem Job, also dieses Heranführen von jungen Talenten an die Weltspitze auf sportlicher Seite und das Begleiten der Jungs in der Frage, was will ich eigentlich mit meinem Leben über den Sport hinaus machen. Denn ich hole die Spieler in die Nationalmannschaft, die sind ungefähr 15, das ist auch ein interessantes Alter. Und dann habe ich so 5-6 Jahre mit denen Zeit, bis die dann so in den Erwachsenenbereich einsteigen und so richtig top sein sollten, was den Sportteil betrifft. Und in dieser Zeit passiert auch in der Birne natürlich unglaublich viel. Und diesen Prozess zu begleiten, das macht mir immer unglaublich viel Spaß. Und das ist auch ein Großteil der Arbeit, die man dann gar nicht immer so sieht, nämlich diese Personalentwicklung von den Spielern über das Spielfeld hinaus. Und ich habe auch gerade durch meine TFD-Erfahrung versucht, auch die Organisation, ich habe das vorhin ja schon mal so ein bisschen angedeutet, also den Verband Deutschen Hockeybund so ein bisschen auf die Zukunft vorzubereiten, wo das ganze Leben ja nicht mehr so hierarchisch funktioniert, wie das vielleicht früher mal war und wie das manchmal in Sportverbänden heute noch ist. Wir haben angefangen, Trainerteams zu installieren, was ein konkretes Learning von mir aus meinem Schuleinsatz war, wo wir nämlich immer in Lehrerteams gearbeitet haben, also das sogenannte Team-Teaching, was ich selber als Schüler gar nicht kennengelernt habe. Das war eigentlich immer eine Lehrkraft, die unterrichtet hat. Da gibt es schon auch eine Parallele zwischen Lehrer sein und Trainer sein. Das ist, so wie es in der Vergangenheit gelebt und gedacht war, auch ein sehr einsamer Job. Also gerade auch als Bundestrainer ist man dann da irgendwie ganz oben, aber man ist auch ganz allein. Und das Feedback, das beschränkt sich eigentlich auf hintenrum, wenn man Glück hat, hört man das mal, oder man, wenn man, vielleicht ist auch gar nicht Glück, vielleicht ist auch unangenehm. Aber dass einem sozusagen auf Augenhöhe jemand mal Feedback zu seiner eigenen Arbeit gibt, das ist fast undenkbar. Und gleichzeitig natürlich ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil von Entwicklung. Und so habe ich das auch eigentlich in der Schule erlebt. Durch diese Team-Teaching-Situation waren die Lehrer auch mit schwierigen Situationen nie alleine, konnten sich gegenseitig Feedback geben, konnten sich gegenseitig aufbauen, konnten sich gegenseitig aber auch mal die Meinung sagen. Und das ist etwas, was ich aus meinem Schuleinsatz direkt in meine Arbeit hier im Sportverband mitgenommen habe, weil in meinem Bereich arbeiten ausschließlich Trainerteams, was im Sport neu ist, zumindest im Leistungssport neu ist. Und wir machen damit eben auch wirklich auch erste Erfahrungen. Aber bis jetzt ist auch das, was ich mir davon verspreche, total erkennbar, nämlich, dass man viel, viel mehr diesen Teamgedanken auch als Führungskraft in den Mittelpunkt seiner Arbeit und seiner Denkweise stellt. Und da bin ich schon mal sehr dankbar, dass ich die Erfahrung in der Schule gemacht habe. Und es ist auch wirklich hochinteressant, auch für alle Hörer, die jetzt vielleicht TFD-Schulen noch gar nicht kennen, dass ja ganz oft die Schulen in den sozial schwierigen Standorten wahnsinnig innovative Führungs- und Bildungskonzepte haben. Und es ist irgendwie ganz cool zu sagen, dass so einer der erfolgreichsten Sportverbände, die wir in Deutschland haben, von Schulen lernt, die eigentlich in Deutschland keiner auf dem Schirm hat. Ja, das wäre auch so irgendwie eine ganz coole Geschichte, die man mal so weitererzählen kann, denn was da an innovativen Lernkonzepten ins Feld geführt wird, um Schüler überhaupt begeistern zu können, das ist gar nicht überall bekannt. Und das ist auch etwas, was ich irgendwie dankbar wahrnehme, dass ich mal so diese Erfahrung machen durfte, dass man auch mal out of the box denkt und seine ganze Führungsidee, die man vielleicht selber kennengelernt hat als Schüler oder als Spieler, nochmal hinterfragt und auch mal ganz anders auf den Weg bringt.
Ja, oder auch umgekehrt, dass man die innovativen Sachen ja reinbringt in die Schule, weil ich muss sagen, ich habe es bei mir nicht so ganz so erlebt, da habe ich mich oft danach gesehnt, nochmal an der Schule diesen Innovationscharakter irgendwie zu haben oder mehr auch davon zu sehen, und war dann immer ganz dankbar über das Feedback von den ganzen anderen aus der TFD-Community oder aus dem Fellow-Jahrgang. Was hast du mit reingebracht in die Schule, oder welche Ideen hattest du, mit was bist du reingegangen?
Ich habe auf jeden Fall so einen Gedanken aus dem Sport mit in die Schule gebracht. Ich will das nochmal unterstreichen, was du sagst. Also was ich mir auch ganz doll für das Bildungssystem wünsche, ist, dass der Mut da ist, die Welt in die Schule zu bringen. Ich glaube, dass es ganz viele Schulen gibt, die das schon ganz, ganz großartig machen, und überhaupt ganz viele Schulen gibt, die sowieso ganz großartig arbeiten, und Lehrer, die ganz, ganz großartig arbeiten. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, dass die Schulen und die Lehrer insgesamt noch mehr in den Austausch kommen, also sie einfach gegenseitig noch mehr erleben können, also sozusagen über ihre eigene operative Tätigkeit hinaus, um voneinander zu profitieren. Was ich mitgebracht habe was mit der Zeit, also das war am Anfang, hat es nicht funktioniert, und mit der Zeit, als dann ein bisschen das Vertrauen entstand zu meiner Klasse, immer wirkungsvoller wurde, ist so ein Wettbewerbsgedanke, der natürlich im Sport sehr verankert ist. Wir haben immer so eine große Schwierigkeit in so einer dritten Klasse in der Clara-Grunwald-Schule in Euerlemühle, zumindest vor vielen Jahren war, dass da eine gewisse Arbeitsatmosphäre herrscht, weil die Kinder doch sehr lebhaft ihren eigenen Ideen nachgingen. Und wir haben immer prämiert den Tisch mit der angenehmsten Arbeitsatmosphäre, also wo so ein Teamgedanke, aber auch ein Vergleichsgedanke parallel geschaltet werden und wo man es als Team irgendwie schaffen kann, ein Ziel zu erreichen, und wo dann auch jeder so seinen Teil dazu beitragen kann und muss, damit dieses Ziel auch erreicht wird, was wirklich auch mit der Zeit immer besser funktioniert hat. Wir hatten so einen Pokal, der dann rumwanderte für den Tisch mit der besten Arbeitsatmosphäre, das erinnere ich noch. Was ich auch mitgebracht habe, ist eine, oder was ich eigentlich im Laufe des Einsatzes so erlebt habe, ist, dass die Kinder oft Schwierigkeiten hatten, pünktlich in die Schule zu kommen. Und das war auch in meinem eigenen Leben so. Ich bin auch nie pünktlich. Also ich glaube, heute haben wir es pünktlich geschafft, jetzt zu unserem Podcast-Termin. Aber grundsätzlich habe ich auch immer wieder Probleme mit Pünktlichkeit gehabt. Und dann habe ich angefangen, die Schüler, die alle in dem Stadtteil der Schule wohnten, also eigentlich es gar nicht weit hatten zur Schule und trotzdem oft morgens zu spät waren, da hatten sie schon so ihren ersten negativen, ging der Tag eigentlich immer schon irgendwie mit einer Rüge oder mit so einem blöden Erlebnis los, dass sie nicht zu spät kamen und gar nicht wussten, was Sache ist, habe ich so eingeführt, dass ich die Kinder morgens, habe ich so einen Spaziergang gemacht durch den Stadtteil und habe die Kinder so Schritt für Schritt abgeholt von zu Hause, sodass wir dann alle pünktlich in der Schule waren, also zumindest die, bei denen es immer mal wieder ein Problem gab. Und was ich eben auch mitgebracht habe oder versucht habe mitzubringen, ist diese Idee, sich selber überflüssig zu machen. Also das ist eine Idee, eine Philosophie, wie ich auch als Trainer arbeite, dass man eben versucht, dass die Mannschaften auch ohne einen als Trainer genauso auftreten können und nicht abhängig davon sind, dass der Trainer am Rand oder im Vorfeld oder im Nachgang immer alles kommentiert und vorgibt und erklärt, sondern dass die Spieler selbstständig in der Lage sind zu entscheiden. Und immer wenn einem das besonders gut gelingt, ist auch die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr hoch. Also habe ich eben dann angefangen, diesen Spaziergang zu delegieren an einen der Schüler, der dann den Auftrag hatte, eben besonders früh morgens aufzustehen, um dann Schritt für Schritt die Leute abzuholen, damit am Ende alle pünktlich sind. Und das war dann so eine kleine Challenge, die Klasse gegen Herrn Altenburg. Schafft es die Klasse, dass alle pünktlich sind? Herr Altenburg wettet natürlich gegen und die Freude war riesig, wenn dann morgens alle pünktlich in der Schule waren. Das waren so Gedanken, die ich sozusagen aus dem Sport kannte und als wirkungsvoll kennengelernt habe, die dann auch im Schulkontext immer wieder so auch Wirkung entfaltet haben und vor allem auch ganz schöne Momente, wenn die Klasse sich selber so wahrgenommen hat als eine Einheit, so als ein Team praktisch. Und ich glaube, das lässt sich in ganz viele Richtungen auch weiterdenken. Also auch natürlich sind so Klassenarbeiten für viele der Kinder gar nicht so erfreulich, vor allen Dingen die Korrekturen nicht. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, weil wir im Hockey immer versuchen, ich mit meinen Mannschaften versuche, sehr stärkenorientiert zu arbeiten, also gar nicht immer nur die Baustellen in den Mittelpunkt zu rücken, sondern auch zu sagen, hey, Henrik ist wahnsinnig gut im Interviewen. Also sollte die doch mal die Fragen stellen und so in diese Richtung zum Beispiel zu denken. Und das habe ich versucht, in die Schule mitzunehmen und habe bei der Korrektur immer alles, was richtig war, rot unterstrichen. Das war auch ein bisschen Selbstschutz, weil das ging viel schneller, als alles zu unterstreichen, was falsch war, wie das ja sonst in der Schule immer gemacht hat, weil halt immer unglaublich viel auch falsch war. Aber es war auch interessant, weil die Motivation, dass beim nächsten Mal noch mehr unterstrichen ist, weil noch mehr richtig ist, war riesengroß. Und das sind eigentlich, finde ich, so Beispiele, wo wir alle wahrscheinlich noch viel coolere Erfahrungen gemacht haben, die wir viel mehr miteinander teilen müssten. Denn das lässt sich natürlich nicht nur aus der Welt in die Schule tragen, sondern es lässt sich auch sicherlich aus der Schule ins Unternehmen oder in die Organisation aber übertragen, in der wir alle arbeiten. Also wenn du dir überlegst, dass du in der Uni alles das mal bewertest, was richtig gut war und nicht immer nur auf das guckst, was fehlt, dann ist das schon mal ein ganz anderer Blickwinkel, mit dem man sozusagen auf die Studenten guckt.
Ja, das stimmt. Und das macht auch einfach alles mehr Spaß. Und das ist ja das, worum es geht. Also das, was nicht gut läuft, das ist auch wichtig und das ist wichtig zu analysieren. Aber ich glaube auch, dass dieser Fokus auf die Lösungen, auf die Ideen, auf das, was gut ist, das ist, was motiviert. Also es gibt ja auch viele, die sich so von Rückschlägen motivieren lassen und dann gerade das nochmal wollen. Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so?
Jetzt so recht? Ja, total.
Die Motivation total. Durch...
Ja. Also das ist ja auch, glaube ich, etwas, was... was eine ganz wichtige Erfahrung ist, die über die man auch aus dem Sport in andere Bereiche hineinwirken kann. Also du hast ja das sehr positiv dargestellt mit der Bronzemedaille in Rio. Das ist jetzt auch für den Sportler, für uns sind die Olympischen Spiele das Allergrößte. Und ganz viele Menschen in verschiedensten Sportarten auf der Welt streben danach. Und es ist ihr allergrößter Traum, einmal überhaupt dabei zu sein. Und ich kann bis heute eigentlich trotzdem nicht bewerten, ob so richtig entscheidend für mich, ob die Bronzemedaille eigentlich ein Erfolg war. Also die meisten Menschen würden sagen, das ist das Größte, eine Medaille bei Olympischen Spielen. Wir hatten sicherlich die Möglichkeit, auch erfolgreicher abzuschneiden. Das würde mich sicherlich nicht loslassen. Also wenn ich nochmal die Gelegenheit haben darf, bei den Olympischen Spielen als Trainer zu sein, dann geht es in diese jetzt erst recht Richtung, von der du gerade gesprochen hast. Und das ist, glaube ich, etwas, was einem auch in ganz anderen Bereichen im Leben hilft, weil die Rückschläge wird es ja geben.
Ja, also ich sehe da einen extremen Ehrgeiz. Was ja auch wichtig ist, den braucht man ja. Also, oder ich merke so, wenn man, gerade wenn man an die Schule geht, dann braucht man diesen Ehrgeiz, um auch überhaupt was zu bewegen zu können. Wenn man so denkt, ach, ich mach mal und ich guck mal, was so kommt, und sich selber einfach nicht die Ziele steckt, dann wie soll man sie dann erreichen? Also das war auch was, wo ich gemerkt habe, dass das extrem wichtig ist, dass man immer weiß, was ist das Ufer, wo will man hin? Weil wenn man nicht weiß, womit man eigentlich, wo man eigentlich hin will mit den Schülern, wenn man nicht genau definiert, ich möchte jetzt, dass der in der nächsten Klassenarbeit oder die auf jeden Fall eine 2 in Mathe hat oder ich möchte, dass die ihren Abschluss schaffen, geht's auch nicht. Ja. Also ich finde, man muss ja schon auch irgendwie oft so absolut sein bei vielen.
Ich finde das interessant, dass du das sagst, weil ich muss sagen, ich hatte nach meinem ersten Halbjahr in der Schule, nach meinem ersten halben Einsatzjahr, habe ich wirklich darüber nachgedacht, das abzubrechen, weil das so, weil es sich so wenig sinnvoll und wirkungsvoll angefühlt hat, weil ich das auch selber so unterschätzt habe, die Aufgabe und wie lange das auch überhaupt dauert, so eine Klasse zu gewinnen und auch Kinder ja, überhaupt unterrichten zu können, was ja immer mein ganz großer Anspruch war, denen auch ganz viel mitzugeben, damit da kein Rückstand entsteht oder Rückstände, Bildungsrückstände aufgeholt werden können. Das war mein großer Anspruch und das hat eigentlich überhaupt nicht funktioniert, weil wenn ich in der Klasse war, auch gerade wenn ich mal allein in der Klasse war, dann haben die immer gemacht, was sie wollten. Und wenn die Lehrerinnen in der Grundschule, sind das ja fast immer Lehrerinnen, auch an unserer Schule war das so, wenn die Lehrerin, die sie kannten, kamen, dann lief das immer. Und wenn ich da war, dann lief das nicht. Und ich hatte mir das wirklich, ehrlich gesagt, genau anders vorgestellt. Und da war ich wirklich nah dran, das hinzuschmeißen, weil ich irgendwie sage, das ist doch alles Quark. Und auch so ein bisschen ja, mich selber in so eine Opferrolle gebracht habe und mir so eingebildet habe, dass die Schüler das eigentlich überhaupt nicht genug wertschätzen, dass ich da an dieser Schule gekommen bin und so ganz furchtbare Gedanken im Nachhinein. Und wenn ich da nicht auch andere Fellows gehabt hätte, mit denen man sich über dieses Scheitern auch austauschen kann, also ich nenne das immer so gemeinsam Scheitern, dann weiß ich auch gar nicht genau, ob ich jetzt überhaupt mit dir hier im Podcast sitzen würde. Und das finde ich ist auch irgendwie eine ganz tolle Erfahrung, vielleicht die prägendste, ehrlich gesagt, für mich, mal in so eine Situation reinzukommen, wo man nicht weiterkommt und das irgendwie auch miteinander zu sagen, weil das kannte ich aus meinem Leben vorher nicht. Also wenn ich irgendwas wollte, habe ich das eigentlich auch immer gekriegt und das lief irgendwie alles so, wenn es mir wichtig war, lief es auch gut. Und das war mir jetzt irgendwie besonders wichtig, überhaupt nicht. Und da mit anderen auch drüber sprechen zu können und auch hören zu können, ja, genau das habe ich auch gerade erlebt oder erfahren und gespürt. Das war für mich unglaublich hilfreich und war auch für mich neu. Also ich hätte irgendwie früher nie gedacht, dass ich in einem Podcast mal erzählen würde, dass ich von meiner 4. Klasse geheult habe. Das wäre für mich, glaube ich, noch völlig undenkbar gewesen. Das wäre ganz schnell verdrängt worden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich versuche, mit in den Leistungssport zu nehmen, weil das ist natürlich auch, da versuchen auch immer alle wahnsinnig stark zu sein und sind natürlich trotzdem Menschen mit eigenen Zielen, mit unglaublich viel, was sie hinten anstellen, um Sport erfolgreich praktizieren zu können. Und da mal gemeinsam über die Ängste zu sprechen, gemeinsam über die Niederlagen, die man so erlebt, zu sprechen, das ist wahnsinnig verbindend.
Das stimmt. Ich kann mich auch an diese Balkongruppentreffen erinnern, wo ich das ja auch immer hilfreich fand, wie sie so schön heißen, weil das einfach auch zusammenschweißt. Ich glaube, dadurch kommt auch diese Verbundenheit, weil man weiß, dass man diese Niederschläge hat. Also ich glaube, ich habe niemanden da kennengelernt, auch bei uns in dem Jahrgang 2014, bei dem das nicht so war. Also es war irgendwie so ein bisschen erwartbar, aber wenn man es dann wirklich macht, also ich muss auch sagen, meine erste Erinnerung an die Schule war auch, ich hatte mit dem Schulleiter gesprochen und der hatte mir auch nochmal die Schulleitung erklärt. Ich ging raus aus seinem Büro und dann war da ein Schüler, der hatte mich angesprochen und der spielte da mit dem Handy. Und der Schulleiter hatte mir vorher gesagt, also wenn du jemanden mit dem Handy siehst, dann bitte den das wegzutun und wenn er das dann nicht macht, dann kommt es ins Sekretariat und dann müssen die Eltern das abholen. Und dann war ich natürlich so ganz pflichtbewusst, habe diesen Schüler gesehen und dann habe ich zu ihm gesagt, du, das Handy, das steckt doch mal weg. Und dann hat er einfach zu mir gesagt, nö, mache ich nicht. Und damit habe ich so nicht gerechnet und dann habe ich ihn nochmal gebeten und er hat einfach Nein gesagt. Und das war für mich auch so die Situation. Ja gut, jetzt sagt er halt einfach Nein und ich stehe da und bitte ihn weiterhin, das wegzutun. Und wir hatten dann noch eine längere Diskussion und am Ende haben wir uns da auch drauf geeinigt oder habe ich ihm das auch erklärt, wie ich das so sehe. Aber das war wahnsinnig zäh. Und auch für mich einfach so die Erkenntnis, okay, man macht eine Regel, man macht Schulordnungen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das auch so umgesetzt wird oder dass das auch die Perspektive der Schülerinnen und Schüler so ist. Ist nur so eine Kleinigkeit, aber das bleibt mir immer wieder im Gedächtnis.
Davon kann ich dir ganz viele Geschichten erzählen, weil ich das auch vorher so überhaupt nicht kannte. Also und auch jetzt immer wieder so daran zurückdenke, wenn ich halt viele Vorträge und kann man ja auch mal überlegen, Gott, hören die Leute mir überhaupt zu oder so. Aber immer wenn man irgendwo hinkommt oder wenn ich irgendwo hinkomme, dann ist da so ein großes Vorvertrauen, dass egal was für einen Schrott ich da eigentlich erzähle, die Leute am Ende irgendwie denken, boah, das war richtig cool. Und das war halt in der Schule überhaupt nicht so. Die Kinder waren so wahnsinnig ehrlich. Auch das ist eine, finde ich, eine ganz wichtige Erfahrung, die ich mitgenommen habe, weil wir Erwachsenen doch unglaublich gut da drin geschult sind, so sozial verdreht wurden. Ja, genau, überhaupt nicht mehr das zu sagen, was sie eigentlich denken. Und diese Kinder, die haben das immer rausgehauen und ich konnte damit überhaupt gar nicht umgehen. Und ich bin auch immer nach Hause gefahren, weil es kann doch nicht sein, dass so eine dritte Klasse, dass ich nicht mehr in der Lage bin, dass eine dritte Klasse macht, was ich sage. Weil dass die Nein sagen, das habe ich auch erlebt. Dass man alles Mögliche probiert und an Ideen vorbereitet und mit allem immer wieder kläglich scheitert und dabei auch noch in ein fröhliches Kindergesicht guckt und irgendwie so denkt, ich bin ja völlig inkompetent, so eine Klasse zu führen. Das sind auch wirklich beeindruckende Erlebnisse, weil ich würde immer sagen, es war für mich einfacher, die Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen zu führen, als die dritte Klasse in der Clara-Grunwald-Schule in Hamburg.
Wow. Aber was war es dann, was dich trotzdem motiviert hat, dass du gesagt hast, okay, du brichst es nicht ab und du schaffst es am Ende trotzdem in diesen 2 Jahren, die Klasse so zu motivieren, dass sie dir ein Theaterstück aufführen und dass sie irgendwie wirklich richtig Lust daran haben, mit dir zusammenzuarbeiten?
Ich glaube, das ist schon auch ein bisschen der Grundehrgeiz ist, nicht zu verlieren. Das hat sich am Anfang wirklich immer so angefühlt, wie jeder Tag für so eine neue Niederlage. Aber es war auch Feedback. Also ich habe auch ein sehr ehrliches Feedback von Fellow-Kollegen bekommen. Ich habe auch im Anschluss an meinen Einsatz als Trainer wahnsinnig wertvolles Feedback von den Fellows bekommen, auch sehr ehrliches und auch nicht immer sehr angenehmes Feedback über die Art und Weise, wie ich das Trainerdasein gelebt habe. Und mir hat es damals geholfen, irgendwann auch zu verstehen, dass vielleicht der ganz große Fehler, mit dem ich überhaupt in den Einsatz gestartet war, auch die Überschätzung gewesen ist. Also einfach auch da reinzukommen und irgendwie das Gefühl zu haben, ich rock das Ding. Ich habe bei anderen Fellows hospitiert und habe irgendwie festgestellt, das, was für mich sich immer wieder jeden Tag wie eine Niederlage anfühlt, das ist auch in ganz vielen anderen Klassen so ganz normal. Und das liegt nicht ausschließlich irgendwie an mir, sondern es liegt eben auch an mir, aber es liegt eben auch an der Gesamtsituation und an der ganzen Schwierigkeit, die alle, die da sind, mitbringen in diesem Klassenraum. Und habe einfach versucht, eigentlich jeden Tag zu lernen. Und das war auch für mich, als ich dann gesagt habe, mich bewusst entschieden habe, ich mache das jetzt weiter, da war ich erstmal leer. Also nicht motivational oder energetisch leer, sondern ich habe mich jetzt erstmal leer gemacht und habe ihm gesagt, ich kann das nicht. Also ich bin wirklich hier total der Anfänger. Ich bin eigentlich niemand. Und ich versuche jetzt jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden in dem, was ich mache. Und ich glaube, wenn ich von Anfang an so angefangen hätte, dann wäre das auch gar nicht so weit gekommen, dass ich überhaupt das Gefühl habe, ich muss das wieder hinschmeißen, ich kann das nicht oder ich bin dafür nicht geeignet. Es war also viel eine falsche Einstellung. Und Teach First bereitet einen ja eigentlich darauf exzellent vor. Also all das hatte ich gehört, das hatte ich gelesen, das habe ich nicht ernst genug genommen. Und das würde ich jetzt zum Beispiel im Nachhinein, wenn man das nochmal machen könnte, würde ich das anders machen. Ich würde viel Lehrer reingehen. Und von daher würde ich auch sagen, dass diese Idee, die wir damals hatten oder die so ein Slogan war bei TFD, anspruchsvolle Bescheidenheit, die habe ich gelernt. Also auch wirklich auf die harte Weise, weil anspruchsvoll war ich schon, aber bescheiden war ich überhaupt nicht. Und das haben mir die Kinder eigentlich hervorragend beigebracht, sodass ich dann auch so am Anschluss immer so mich gefragt habe, haben die mich eigentlich mehr gelehrt, als ich eigentlich ihnen? Ich hoffe, dass es am Ende irgendwie einigermaßen das Gleichgewicht war, aber ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viel gelernt.
Ja, das war bei mir auch so. Und ich habe auch das Gefühl, ich könnte von dir jetzt auch immer noch mehr lernen. So mit Blick auf die Uhr, ich mache jetzt mal so ein bisschen den Timekeeper. Merke ich schon, dass es mir total viel Spaß macht, dir zuzuhören und empfinde das auch als total motivierend und auch inspirierend, was du sagst, weil ich glaube, dass du da auch ganz viel Identifikationsfläche bietest und auch vielen, das wirkte auf mich auch wahnsinnig ehrlich und sympathisch in der Art, wie du das erzählt hast, dass ich das auch echt schön finde und auch, ja, jetzt gerade bei mir da auch viel nochmal losgeht, dass ich auch nochmal daran denke, ja, wie war das eigentlich bei mir? Danke auch dafür, für deine Inspiration an mich jetzt gerade in dieses Gespräch. Ja, denn wir möchten das natürlich auch gerne so beibehalten. Also das heißt, wir möchten gerne mit vielen Fellows sprechen und wir möchten gerne diese Geschichten hören und auch das hören, was euch bewegt, und möchten dazu auch mit eurem Feedback arbeiten. Also das, was du ja jetzt gerade auch gesagt hast, dass Feedback unglaublich wichtig ist, ist auch das, was wir hier machen möchten. Also das heißt, wir möchten gerne wissen, wie gefällt euch dieses Format Podcast? Wie fandet ihr vielleicht auch jetzt gerade diese Auftaktfolge? Was wünscht ihr euch für zukünftige Folgen? Was braucht dieser Podcast noch? Habt ihr vielleicht selber Lust, euch einzubringen, euch zu engagieren? Und das ist uns total wichtig, dass ihr uns da eine Rückmeldung gebt, denn wir machen das jetzt natürlich nicht nur für uns, sondern wir möchten das einfach für diese ganze TFD-Community machen, für alle Fellows, für die Alumni, für alle, die sonst auch bildungsbegeistert sind.
Und ja, kann ich mich nur anschließen, auch finde ich mega wichtig, dass es auch so ein ehrliches Feedback gibt von, das braucht kein Mensch und das muss viel mehr in die Richtung gehen. Ich glaube, dass wir wahnsinnig viele spannende Alumni haben, die wir beiden kennen, die wir beide aber auch noch gar nicht kennen, was auch ganz schade eigentlich ist, dass wir die Geschichten gar nicht kennen, die hinter den ehemaligen Fellows und aktuellen Fellows so stehen. Und was mir wieder dieses Gespräch gezeigt hat, ist, wie wahnsinnig gut das funktioniert. Das ist irgendwie eine Magie der Auswahl bei Teach First Deutschland, dass wenn man es einfach macht, dann funktioniert es. Also ich bin ja, wie gesagt, hier Podcast-Jungfrau, aber ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt hier das nicht nochmal machen, sondern wir haben es einfach mal probiert und haben auf jeden Fall schon mal ein Produkt, über das sich schön streiten lässt. Und ich glaube, ich bin zumindest sehr dankbar, wenn es Hinweise gibt, wie wir das in Zukunft anders machen können. Und ich glaube, du hast ja auch schon was eingerichtet, wie man mit uns in Kontakt treten kann.
Genau, wir haben eine E-Mail-Adresse, die lautet podcasttfd@gmail.com. Sieht ein bisschen komisch aus mit den zwei T, also podcasttfd@gmail.com. Da könnt ihr uns gerne schreiben, denn was wir vor allem auch noch brauchen für unseren Podcast, das ist ein Titel. Und wir haben auch eine kleine Podcast-Crew zusammenbekommen auf dem Alumni Summit. Und da ist Pascal drin. Pascal ist wahnsinnig kreativ schon gewesen, was die Podcast-Titel angeht. Ich kann ja mal eine kleine Auswahl vorlesen, was Pascal so vorgeschlagen hat. Er hat zum Beispiel vorgeschlagen, den Podcast Teach First zu nennen. Also ein ganz witziges Wortspiel. Educast war dabei, Sinnflut oder mit uns die Sinnflut, auf die Bildung los, der Aufzug. Und er hatte dabei, glaube ich, noch die Idee, dass wir uns im Aufzug treffen, um sozusagen den sozialen Fahrstuhl zu symbolisieren. Genau. Und Bild dir, deine Meinung war auch ein Vorschlag von Pascal. Valentin, was ist dein Favorit?
Ja, ich finde das schwierig. Ich habe da auch drüber, ich finde das alles gute Ideen. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, ob es nicht gut wäre, wenn auch grundsätzlich die Frage immer ist, was ist die Zielgruppe? Also richten wir uns an uns? Ist das etwas, was sag mal, von Alumni an Alumni oder von TFD an TFD sich richtet? Wollen wir vielmehr auch die aktuellen Fellows sagen, als Brücke an die Alumni heranholen? Wollen wir damit darüber hinaus ausstrahlen? Ich glaube, dass es vielleicht eine geile Idee wäre, wenn wir einen Titel haben, wie zum Beispiel Sinnflut, wenn man den in einem Podcast auch mal im Zusammenhang von TFD dann erklärt oder auch Teach Hurst, was ein witziges Wortspiel ist, aber was sicherlich nur Leute auch zum Lachen bringt, die auch Teach First kennen und wissen, was es eigentlich ist. Also ich fände es, glaube ich, ganz cool, wenn es auch eine Podcast-Folge gibt, wo wir mal versuchen, so klug wie möglich jemandem zu erklären, was das eigentlich ist, dieses Programm, der es noch gar nicht kennt.
Ja, oder dass wir vielleicht auch einfach einen coolen Untertitel haben, dass wir so einen Teach Hurst nehmen können mit einem netten Untertitel, der irgendwie in 4-5 Wörtern nochmal näher darauf eingeht, wie vielleicht dieser Podcast zustande gekommen ist und was man davon erwarten kann. Wäre vielleicht auch nochmal eine Idee oder Aufforderung an euch.
Ja, finde ich auch. Also wir sind sehr offen für Vorschläge. Und würden jetzt aber wahrscheinlich jetzt für den ersten Podcast schon mal einen Titel festlegen, damit es überhaupt einen Titel gibt. Aber der kann dann gerne auch geändert werden. Wir freuen uns da sehr auf eure Ideen und auf eure Anregungen. Gerne auch sehr kritisch.
Genau, vielleicht nennen wir ihn einfach auch Podcast TFD jetzt als Arbeitstitel, weil die E-Mail-Adresse jetzt gerade so heißt. Und ihr wisst ja, was damit gemeint ist. Und dann schreibt uns einfach und dann hoffen wir, dass wir bald eine neue Folge produzieren können. Und ja, dazu brauchen wir euch und freuen uns auf jeden Fall auf diesen Austausch.
Henrike, vielen Dank. Es war ein schönes erstes Mal Podcast für mich.
Ja, Valentin, ich fand es auch super. Ich fand es cool, dass du das auch gleich so in Angriff genommen hast und gleich gesagt hast, hier, wir machen das und dass wir diesen Termin schon Mitte September festgelegt haben und dass wir es einfach gemacht haben. Das fühlt sich immer gut an.
Vielen Dank.
Ja, danke dir auch.